Kunst im Gespräch. In Zusammenarbeit mit der Auslandskultursektion im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten.
Wenn ich Menschen dabei zusehe, wie sie putzen, wie sie essen, was sie im Einkaufswagen liegen haben, dann kann ich mir ein ziemliches Bild machen über ihre Herkunft, über ihre Meinungen, über ihre politischen und Lifestyle-Auseinandersetzungen, vielleicht sogar über ihren sozialen Background, über ihre Kultur und so weiter und so weiter.
Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger und Martin Hablesreiter zu einer Folge von Kunst im Gespräch über die Kulturtechnik des Putzens.
Es gab damals in Ebensee ein Festival der Regionen und es wurde ein Open Call ausgegeben für Künstlerinnen, Projekte einzureichen und das Thema war Hackeln. Und ich fand das irgendwie nicht gut. Also in meiner völligen Ignoranz habe ich nicht gewusst, dass in Ebensee der erste Arbeiterinnenaufstand Österreichs stattgefunden hat und dass es dort eine sehr rege Bewegung gab und dass das Festival sich auch darauf bezog. Aber jedenfalls habe ich mich irgendwie so provoziert gefühlt von diesem Thema Hackeln, dass ich nichts anderes gemacht habe, als das Kuratorium, als die Jury dieses Wettbewerbs zu provozieren. Also das war mein Ziel. Ich habe dann einfach einen halbseitigen Text geschrieben über unbezahlte Arbeit. Also dass die andere Weise des Hackelns, weibliche Arbeit ist nicht Hackeln, also nichts wert. Und dann habe ich vorgeschlagen, als Witz, dass wir 4 Tage von Haus zu Haus gehen und fragen, ob wir ein Zimmer putzen dürfen. Und das wurde dann genommen.
Damals schrieb man das Jahr 2014, 2015. Wir, das sind Martin Hablesreiter und seine Frau Sonja Stummerer, die sich Hanni und Bunny nennen.
Es gab eine Zeit, um 2000 herum, da haben sich alle Architektinnen und Architekten lustige Namen gegeben. Und nachdem wir selbst Architektinnen und Architekten sind, jetzt haben wir uns darüber lustig gemacht. Und dann haben wir allen erzählt, wir sind Hanni und Bunny. Das war aber nur ein Witz, aber das haben sich alle gemerkt. Und man wusste damals nicht, ist es ein Friseur oder ist es ein Architekturbüro. Und viel später, 2012, wurden wir dann das erste Mal bei einer großen Konferenz in Amsterdam als Hanni und Bunny vorgestellt. Und seitdem sind wir es.
Hanni und Bunny haben sich längst von der Architektur ab und künstlerischen Projekten und Performances zugewandt. Aus der Putzaktion in Ebensee ist bereits ein Bildband in deutscher Sprache bei Böhler erschienen und die englische Ausgabe wird Ende Juni 2026 im Kulturforum London präsentiert. Das Buch erzählt mehr als die Geschichte über die Drecksarbeit in fremden Haushalten. Es veranschaulicht Sauberkeit als einen essentiellen Bestandteil von Zivilisation.
Also die Putzaktion in Ebensee war sicher die extremste Arbeit, die wir jemals gemacht haben. Und sie war in dem Sinn extrem, dass sie mein Bild der Österreicherinnen und Österreicher radikal geändert hat. Die Aktion fand statt im September 2015. Das ist sehr wichtig zu sagen, weil im September 2015 auch der Höhepunkt der angeblichen Flüchtlingskrise aus Syrien war. Und die Aktion hat so funktioniert, dass ich geputzt habe, also ich gemeinsam mit einem Freund, Tom Hanselmeier, einem Tänzer aus Linz, und Sonja in der Zwischenzeit die Hausfrauen interviewte zum Thema.
Sonja ist ihre Frau.
Sonja ist meine Frau, genau. Und wir haben wahnsinnig viel in diesen Interviews von diesen 28 Frauen, es waren nur Frauen zu Hause, erfahren. Und diese Interviews waren grandios. Also da war alles drin, Sorgen, Ängste, politische Meinungen, Ideen, Meldungen über die Ehemänner. Wir haben Material für mindestens 5 Scheidungen zu Hause. Aber keine einzige Frau hat im September 2015 in einem Wort Migration, Ausländer, Problem, Flüchtlinge erwähnt. Niemand. Und wir wissen, dass zu dem Zeitpunkt bereits 68 syrische Flüchtlinge in Ebensee gelebt haben. Aber es ging um Demokratieverlust, um Konsumzwang, um Nachhaltigkeit, um soziale Probleme, um ein Ungerechtigkeitsgefühl gegenüber der Justiz, um Korruption, also ganz viel um politische Themen, ganz viel auch um soziale, kulturelle Themen, also wirklich viele Sorgen, die thematisiert wurden, aber nicht die, von denen wir im Radio hören, in der Zeitung lesen und vor allen Dingen nicht die, von denen uns politische Entscheidungsträgerinnen erzählen. Und das fand ich bemerkenswert. Und natürlich war es nicht so, dass in einem Dorf mit 5000 Einwohnern wir überhaupt dazu kamen, von Haus zu gehen und an der Tür zu klingeln, weil die wussten schon nach 3 Minuten, dass wir da sind. Wir haben ja Smoking und Abendkleid getragen und einen Staubsauger über der Schulter. Und das hat sich im Dorf herumgesprochen wie ein Lauffeuer und nach 2 Stunden waren wir gebucht. Wobei es ging nicht darum, das ist ganz wichtig, es ging den Menschen nicht darum, uns zu holen, damit wir ihnen die Wohnung putzen. Die meisten haben vorher geputzt, bevor wir gekommen sind. Sondern es ging um diese Performance, um diesen Akt, dass wir mit diesen Menschen reden und dass wir auch etwas hineinbringen. Also wir haben zum Beispiel bei einer Frau geputzt, die Putzfrau ist. Und sie hat gesagt, sie hätte sich das ihr Leben lang nicht vorstellen können, dass jemals jemand zu ihr in die Wohnung kommt und putzt. Und sie musste das unbedingt einmal erleben. Und sie war so gerührt von dieser Idee. Und diese Frau war derartig politisch reflektiert, das war unfassbar.
Sie sind in Abendkleid und Smoking putzen gegangen. Warum haben Sie diese Kleidung gewählt?
Um dem Ganzen auch einen gewissen formalen Beigeschmack zu verleihen. Putzen ist die wahrscheinlich wertloseste Arbeit, die wir haben. Und Putzen hat mit Schmutz zu tun. Deswegen werden Menschen, die putzen, auch gesellschaftlich total entwertet. Mir ist das erste Mal aufgefallen, wirklich aufgefallen, kurz vor der Geburt unseres älteren Sohnes. Das war in einer mittlerweile geschlossenen Geburtsklinik in Wien. Und direkt mir gegenüber in dem Wartezimmer war ein Schild, da ist drauf gestanden, Eintritt strengstens verboten, außer für Primar irgendwas. Und dann kam eine Frau, die keiner kennt wahrscheinlich, packt einen Schlüssel aus, sperrt die Tür auf und wischt da drinnen. Und das ist so eine Geisterarmee sozusagen, die dafür sorgt, dass ein Spital nicht zu einer Todesfalle für alle Patientinnen und Patienten und wahrscheinlich auch für Teile des Pflegepersonals wird. Aber niemand weiß, wer das ist. Und das ist ganz oft so, auch wenn man in Hotels schaut, da gibt es oft Listen von Menschen, die dort arbeiten und alle haben einen Nachnamen, außer die Putzfrauen, die haben nur einen Vornamen. Und das durchzieht sozusagen alle Bereiche der Gesellschaft und wir haben dann gesagt, okay, wir müssen diesem Akt, der so wichtig ist eigentlich, der dafür gesorgt hat, also diese Idee des Putzens hat ja spätestens 1870 dafür gesorgt, dass bis dahin todbringende Pandemien aus Europa verbannt wurden und dass sich auch die Städte und die Architektur und das Design komplett verändert haben in Europa, dass dieser Akt aber trotzdem etwas ist, was komplett von der Gesellschaft, von der männlich dominierten Gesellschaft ignoriert wird und in den Schmutz gezogen wird. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir erheben diesen Akt jetzt zumindest mit unserer Kleidung.
Da gibt es dann Fotos von Susanne Stummerer und Martin Hablisreiter zu sehen, wie das Duo mit Staubsauger und Besen ausgerüstet im Stall arbeitet. Wanne trägt dazu ein weißes Kleid, weiße Stiefel, weiße Handschuhe und eine weiße Pelzkappe. Martin Hablisreiter Arbeitskleidung ist eine weiße Hose und ein weißes Sakko. Eine Badezimmerputzaktion zeigt die beiden im Bikini und Badehose.
Also ein wesentlicher Treiber unserer Arbeit ist, etwas falsch zu machen. Wir haben das in Japan sehr stark gelernt, dass wir ja eigentlich in Japan alles falsch gemacht haben, weil wir diese Kultur nicht kennen. Dass es aber in Wahrheit auch egal ist. Aber, und das ist ganz essentiell, wir sind als Menschen von Kulturen dominiert. Kulturen legen uns, wenn man so will, Regeln auf. Und wir befolgen diese Regeln in fast allen Fällen, vom Essen bis zum Putz. Die Frage, was ist Schmutz und was nicht? Mit welchen Geräten tun wir dieses und jenes? Wie pflegen oder pflegen wir nicht unsere Wohnung etc. etc.? Das folgt alles kulturellen Regeln. Und wenn man diese Regeln bricht, passiert eigentlich nichts. Also wenn man etwas mit den Fingern isst oder wenn man etwas falsch putzt oder weiß nicht was, dann macht das nichts. Es verletzt niemand. Es bricht keine Tabus in Wahrheit.
Also ich denke, in entsprechender Gesellschaft mit den Fingern zu essen, werden Sie wahrscheinlich nicht mehr eingeladen werden.
Das ist richtig, aber vielleicht will ich das auch gar nicht. Also das sind Elemente, die wir ganz bewusst einsetzen und dann überlegen wir uns immer, wie kann man, und da spielt auch Humor eine ganz große Rolle, wie kann man Regeln brechen und damit ein bisschen zum Lächeln anregen, aber gleichzeitig auch klar machen, dass viele dieser Regeln in gewisser Weise absurd sind.
Zum Beispiel ein Kunstwerk mit einem Staubwedel abzuwischen.
Ja, das waren die Füße von Kaiser Franz Josef. Also es ging uns schon immer um diese Hierarchie, die aufgebaut wird. Und der Alltag ist etwas, der sehr stark dazu in der Lage ist, Hierarchien zu etablieren. Also Hierarchien zwischen Mann und Frau, Hierarchien zwischen sozial höher gestellten und sozial tiefer gestellten Menschen, Hierarchien hinsichtlich Herkunft und so weiter und so weiter. Ja, der Geschmack ist etwas, womit man Hierarchie aufbaut oder irgendeine absurde Sprachkompetenz einer Sprache, die schon längst ausgestorben ist. Aber damit stellt man klar, man ist besser als der andere. Diese Hierarchien werden alle durch kleine Symbole manifestiert. Und diese Symbole äußern sich in unserem Alltag ständig. Es ist diese Frage, wie werden Werkzeuge gehandhabt und wer darf sie angreifen und wer nicht. Die Putzfrau darf das Skalpell nicht angreifen und der Arzt nicht den Besen. Mary Douglas zum Beispiel hat viel darüber geforscht. Ja, warum schüttelt man einem Hausmeister nicht die Hand, weil man glaubt, der ist schmutzig, einem Arzt aber schon, obwohl der vorher 30 anderen Patientinnen die Hand gegeben hat. Also viel gefährlicher ist der Handschlag mit der Ärztin oder dem Arzt.
Hoffentlich die Hände sich gewaschen hat.
Was man nie weiß.
Lassen wir das einmal unhinterfragt stehen und schauen wir nach Japan, in jenes Land, das zu den saubersten der Welt gehört. Diese extreme Sauberkeit beruht auf tief verwurzelten kulturellen Prinzipien. So gibt es beispielsweise keine öffentlichen Mülleimer. Die Bevölkerung nimmt ihren Müll mit nach Hause. Außerdem ist die Mülltrennung im kollektiven Verantwortungsbewusstsein fest verankert. Das hat kulturelle Ursprünge und ist Teil der Erziehung auch der religiösen. Denn Sauberkeit ist in Japan eng mit Shintoismus und Buddhismus verknüpft. Reinheit wird diesen Lehren gemäß nicht als lästige Pflicht angesehen, sondern als Zeichen von Respekt und zur Vermeidung von Unglück. Hani und Bani haben sich in diesem Land nach ihrem Studium an der Universität für angewandte Kunst aufgehalten.
Wir haben beide bei Professor Hans Holland studiert, der bekanntlich gesagt hat, alles ist Architektur. Das großartige Studium bei ihm war immer ein Anstoß in Richtung Kultur. Er hat Architektur als Kultur verstanden und er hat auch von uns eingefordert, dass wir einen sehr breiten Kulturbegriff und ein sehr breites Kunstwissen haben und uns das immer mehr aneignen. Er hat auch von uns gefordert, dass wir sehr viel recherchieren. Und nach dem Studium sind wir nach Japan gezogen, um dort zu arbeiten und sind mit dem Leben konfrontiert worden, in dem Sinn, dass die japanische Kultur sehr, sehr viel anders macht, aber nicht falsch. Und dass Japanerinnen und Japaner wahnsinnig neugierig sind und dass die uns die ganze Zeit gefragt haben, warum macht ihr das so und nicht so? Und in vielen Fällen wussten wir nicht, wieso wir das so machen und nicht so. Wir haben so viele Akte in unserem Leben, die wir für garantiert halten, die wir für Gott gegeben halten oder für die einzig richtige Methode. Und in den meisten Fällen ist es das nicht. Und ganz oft wissen wir auch nicht, warum wir etwas so machen, warum wir es machen. Und das hat uns von Anfang an fasziniert. Deswegen haben wir begonnen mit den Projekten zum Thema Essen. Deswegen haben wir begonnen, die Kulturgeschichte des Essens zu recherchieren. Und wir haben sehr schnell festgestellt, dass im Alltag sehr, sehr viel Politik versteckt liegt. Also da ist ganz viel Würde und ganz viel Gleichheit und ganz viel Freiheit und ganz viel Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit vergraben. Da ist ganz viel Nachhaltigkeit vergraben. Und wenn man diesen Teppich putzend vielleicht ein bisschen in die Höhe hebt, dann kommt man auf ziemlich viel drauf.
Zum Beispiel zu gesellschaftspolitischen Themen wie Schmutz und Sauberkeit, Familie, Feminismus und Patriarchat, Migration, Konsum und Kapitalismus, Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Die Hygiene wurde zur Triebfeder für die Entwicklung neuer Wohnideen und natürlich für die Putzmittelindustrie. Licht, Luft und Sonne lautete bald das Diktat der Stunde. Realisiert wurde es im Rahmen gewaltiger Bau- und Designanstrengungen. Oberflächen und Gebrauchsgegenstände, die einfach zu reinigen waren, wurden produziert. Fließendes Wasser, Abwassersysteme und Abfallbeseitigung wurde bis ins Detail geplant und umgesetzt. Bis heute ist diese gestalterische Meisterleistung der Moderne Maßstab für zeitgenössische Architektur. Für das Architektenduo Martin Hablesreiter und Sonja Stummerer war Japan ein Sehnsuchtsland, um ihre Karriere zu starten.
Japan hat uns sehr inspiriert. Wir waren sehr beeindruckt von der Tatsache, dass Japanerinnen und Japaner sehr hinterfragt an den Alltag herangehen, dass sie wissen, was sie essen, dass sie die Produkte kennen, die sie essen, dass sie die Regionen kennen, aus denen etwas herkommt und dass sie auch mit einer großen Behutsamkeit an viele Themen des Alltags herangehen. Wir kamen ganz knapp aus dem Studium raus, sind nach Tokio gegangen, wollten eigentlich internationale Star-Architektinnen werden und haben uns mit diesen Themen beschäftigt und waren aber völlig überwältigt von dieser Kultur, die uns immer noch maßlos fasziniert. Was wir allerdings schon gemacht haben, das war, als wir dann begonnen haben, zum Putzen zu recherchieren, haben wir uns schon mit gewissen Ebenen der japanischen Kultur auseinandergesetzt und wir haben auch zufällig eigentlich Japan besucht zu der Zeit und haben dann sehr viel recherchiert und sehr viel versucht herauszufinden über die Alltagsprodukte, die in Japan verwendet werden, Haushalte zu reinigen.
Haben Sie auch schon in Tokio mit dem Österreichischen Kulturforum zu tun gehabt?
Ja, wir haben mit dem Österreichischen Kulturforum in Tokio zu tun gehabt. Wir hätten auch unseren Fotografen Daisuke Akita ohne das Österreichische Kulturforum in Tokio nicht. Also wir hätten ihn nicht als Partner. Wir haben Daisuke Akita tatsächlich am 26. Oktober 2001 in der österreichischen Botschaft in Tokio kennengelernt. Wir haben aber, abgesehen von losen Kontakten mit dem Österreichischen Kulturforum in Tokio, leider, wie ich sagen muss, noch nie zusammengearbeitet. Mit vielen anderen aber schon.
Zum Beispiel?
Wir waren vor vielen Jahren eingeladen, damals noch als, wie soll ich sagen, Teilzeitjournalistinnen an einer Theaterreise nach Rumänien teilzunehmen. Also es war so, ein sehr, sehr enger, langjähriger Freund von mir hat einen Theaterwettbewerb in Timișoara gewonnen. Und der Preis war eine Inszenierung am Staatstheater Timișoara. Das ist ewig her, das war 1999, glaube ich, oder 2001, irgend sowas. Und wir sind dann gemeinsam nach Timișoara gefahren und haben dort etliche Leute kennengelernt und aus dem heraus hat er dann diese Inszenierung nach Bukarest gebracht und dann gab es eine Reise nach Bukarest, an der auch ein paar österreichische Journalistinnen und Journalisten teilnehmen durften und wir haben das halt ein bisschen gedreht, dass wir da auch dabei sind. Und das hat, glaube ich, das weiß ich nicht so genau, zumindest teilweise das Österreichische Kulturforum in Bukarest finanziert und damals haben wir den damaligen Direktor des Kulturforums Rainer Schubert kennengelernt und Rainer Schubert kam mit der Idee, ob wir einen Architekturworkshop an der Ion Minco Universität in Bukarest machen wollen und das haben wir dann gemacht, 2 Wochen lang und das war die erste Zusammenarbeit, das wurde dann nicht wiederholt, aber neu aufgelegt, zuerst in Istanbul und dann in Chennai in Indien und das waren immer sehr, sehr gute Zusammenarbeiten mit den österreichischen Kulturforen. Und da war dann im Prinzip auch schon eine gewisse Basis da. Dann haben wir auch als Journalisten mal den damaligen Chef der Auslandskultur interviewt, den Emil Brix, für die Wiener Zeitung damals noch. Und irgendwann kam halt eins zum anderen. Und dann war das natürlich so, dass wir noch aus Marktzeiten den Christoph Thun Hohenstein kannten und sich da Ausstellungen ergeben haben, dann in weiterer Folge. Und im Moment arbeiten wir sehr viel und sehr gut mit den österreichischen Kulturforen zusammen. Das Österreichische Kulturforum in London hat vor 4 Jahren, glaube ich, eine Soloausstellung von uns präsentiert.
Worüber?
Also es war eine Soloausstellung über Sustainable Food. Und das ist auch eine lustige Geschichte. In a way, wir wurden 2017 am 21. Dezember vom Victoria and Albert Museum angerufen, ob wir am 29. Jänner eine Performance machen wollen. Und das ist so ziemlich die unangenehmste Periode sozusagen, um eine Performance vorzubereiten, weil zwischen 24. Dezember und 6. Jänner bekanntlich nichts funktioniert und das Budget, das uns aus dem Victoria and Albert Museum angeboten wurde, hat nicht gereicht. Also es hätte gereicht, um die Performance zu machen, aber es hätte uns nicht nach London gebracht und uns auch dort nirgends untergebracht. Und ich habe dann in London angerufen und mit einer bezaubernden Dame namens Vanessa Fuster gesprochen und ich habe das Problem geschildert und sie gesagt, give me an hour. Und nach einer Stunde hat sie mich zurückgerufen und mir ein Angebot gemacht, dass wir das realisieren konnten. Also sie haben dann die Flüge finanziert und die Unterbringung und die Möglichkeit mit dem diplomatischen Kurier unsere Requisiten nach London zu bringen und das hat dann ermöglicht, dass wir diese Performance in London realisieren konnten im W&A. Und das war wirklich, wirklich, wirklich ein ganz essentieller Augenblick für uns, weil diese Performance dann dazu geführt hat, dass uns das W&A ein zweites Mal gebucht hat und das zweite Mal richtig. Und das war dann für eine große, sehr, sehr gute Ausstellung im Victoria and Albert Museum 2019, die dann ein wahnsinniger Boost in unserer Karriere war. Weil wenn das W&A ruft, dann kommt die ganze internationale Presse und das hat dann sehr, sehr viel gebracht in weiterer Zukunft.
Im bereits erwähnten Band Cleaning a Cultural Technique mit Fotos von künstlerischen Putzperformances findet sich auch das Bild einer Performance im Victoria and Albert Museum. Ein Tisch, der nicht abgeräumt wurde, ist zu sehen und anstatt auf ein Tischtuch haben Honey and Bunny Teller, Tassen, Gläser und Essen auf Erde platziert. Treffen hier die Themen Essen und Putzen zusammen?
Ja, das Foto, das Sie ansprechen, das ist die erste Performance im Victoria and Albert Museum. Ich habe das ja schon mehrfach angesprochen. Uns interessieren kulturelle Konnotationen ganz stark. Also alles, was man irgendwie auffindet, erzählt uns implizit etwas. Es erzählt uns ein Verständnis anderer Menschen zu ihrer Kultur. Das meiste davon verstehen wir nicht, aber vieles verstehen wir eben schon. Also wir sind durch und durch postmodern erzogen und wir interessieren uns sehr dafür, was uns diese Elemente des alltäglichen Lebens jetzt sagen oder eben auch nicht. Und wir folgen ja dieser Idee, dass wir als Menschen ständig dazu tendieren, alles, was uns umgibt, zu sortieren. Also wir ordnen alles irgendwo ein. Können wir es essen, können wir es nicht essen? Ist es koscher, ist es nicht koscher? Ist es das, ist es nicht? Ist es Schmutz, ist es sauber? Und das ist ja auch eine Interpretationsfrage. Und diese Interpretationsfrage folgt einerseits natürlich der Forschung, der politischen Entwicklung und so weiter. Also vor 150 Jahren wusste man einfach nicht, dass verschmutztes Wasser Krankheiten verursachen kann. Oder man hat es vielleicht geahnt und wollte es nicht wissen. Aber bis zur Entdeckung des Bakteriums war das Bakterium einfach kein Problem. Antibakteriell hatte man nicht, solange man keine Bakterien kannte. Und da gibt's viele sehr schöne Beispiele und das Sie ansprechen, ist die Erde. Denn die Erde ist ja das, was uns das Leben hervorbringt. Also Erde versorgt uns mit Nährstoffen. Ohne Erde könnten wir nicht überleben, aber wir wollen sie nicht in der Wohnung haben und schon gar nicht am Esstisch. Obwohl das Essen aus der Erde kommt, aber wir interpretieren Erde draußen als etwas Schönes, meistens, und in der Wohnung als Schmutz. Und diese Ambivalenz ist extrem interessant. Und das kann man so weit treiben, dass man sagt, Fäkalien zum Beispiel waren noch vor 200 Jahren auch in Wien ein begehrtes Handelsgut, weil ein wirklich, wirklich wichtiger Dünger. Und sie wurden gesammelt und verkauft. Also das war nicht etwas, was man irgendwie heimlich, still und leise in Rohren, die man nicht sieht, verschwinden hat lassen, sondern es war ein ganz normaler Bestandteil des Alltags, bis man eben drauf gekommen ist, dass Fäkalien Krankheiten übertragen können. Und da spielen so viele Dinge eine Rolle, die für uns allesamt interessant sind, aber wovon wir wahrscheinlich 80% gar nicht kennen. Sagen, wie werden diese Erzählungen um die Elemente, die uns umgeben, ständig neu gebaut und wie gehen wir damit um?
Antworten darauf finden Sie auch im Buch Cleaning, a Cultural Technique von Sonja Stummerer und Martin Hablesreiter. Ende Juni wird es im Kulturforum London präsentiert.
Wir freuen uns auf London, weil wir natürlich versuchen wollen, die alten Kontakte wieder aufleben zu lassen. Und klar und knapp formuliert ist London nach wie vor der Hotspot der internationalen Kunst- und Kulturszene. Und dort finden viele Debatten statt, allein auch wegen der medialen Kraft, die dort vorhanden ist. Und daher hoffen wir uns natürlich, dass wir die eine oder andere Möglichkeit finden, mit Interessierten in Kontakt zu treten. Das ist der Hauptgrund, das zu machen, jetzt abgesehen davon, dass die Menschen im Kulturforum in London arbeiten, allesamt unglaublich nett und fähig sind. Insofern freuen wir uns sehr auf die Diskussion. Und was auch ein grundsätzliches Element ist, das wir in den Kulturforen sehr schätzen, ist, dass sie oft in der Lage und auch willens sind, interdisziplinäre Situationen zu generieren. Also wir haben zum Beispiel während unserer Ausstellung in Rom während der Eröffnung eine Debatte mit Vertreterinnen der FAO gemacht. Die sitzt in Rom. Die Power der Diplomatie war groß genug, dass dann hochrangige Vertreterinnen aus der FAO zu uns gekommen sind und mit uns diskutiert haben vor einem breiten Publikum.
Die Ausstellung ging ums Essen.
Genau, genau. Da ging es ums Essen und da ist die FAO natürlich naheliegend. Und in London ist es natürlich jetzt so, dass wir sagen, okay, das Designmuseum in London, das W&A, das sind große Sammlungen, die sich mit dem Alltag beschäftigen. Und da versuchen wir jetzt mit verschiedenen Strategien Menschen aus dieser Szene ins Kulturforum zu kriegen und hoffen halt, das sieht ganz gut aus, dass da dann sich weitere Kooperationen ergeben.
Erzählen Sie mir noch ein bisschen was über das Vorgängerprojekt, über das Essen.
Ja, das Vorgängerprojekt wird auch ein Nachfolgeprojekt sein. Das Essen lässt uns nicht mehr los. Also wir haben 2005 damit begonnen, uns intensiv mit dem Thema Essen zu beschäftigen. Anfänglich war das ein Interesse für die Kulturgeschichte des Essens. Und sehr schnell haben wir begriffen, wie politisch und kulturell dominant das Essen eigentlich ist. Und irgendwann kamen dann wirklich wichtige Themen wie die Nachhaltigkeit, die Würde, die Biosphäre und so weiter dazu.
Auch der Hunger?
Auch der Hunger. Obwohl das ein Thema ist, mit dem ich mich sehr ungern beschäftige, weil diese Grausamkeit erfassen könnte. Ja, weil der Hunger ist in den meisten Fällen von anderen Menschen gemacht. Das heißt, der Hunger ist eine Waffe. Und das ist etwas, was meiner Idee von Menschlichkeit so sehr widerspricht, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es Menschen gibt, die das tun. Obwohl wir jetzt wieder in diesem Menschen sehen, die den fruchtbarsten Boden der Welt einfach so zerstören, um andere Menschen hungern zu lassen. Und aus dem heraus haben sich, oder aus einem Interesse für das Essen als alltägliches Phänomen, haben sich gewisse künstlerische Strategien entwickelt. Und das eine ist, dass wir nach wie vor versuchen, das so gut es geht zu recherchieren. Im Moment auch, inwieweit die künstliche Intelligenz unser Essverhalten beeinflusst und vielleicht eines Tages dominiert. Einerseits recherchieren wir, dokumentieren wir, setzen wir uns humorvoll in Form von Fotografien und Videos mit diesem Thema auseinander, schreiben nach wie vor unsere Bücher. Also das nächste wird wieder zum Thema Essen sein. Aber wir haben auch festgestellt, weil das Essen so extrem reguliert ist, dass man Regeln bricht beim Essen, dass das Essen das interaktivste künstlerische Material ist, das es gibt. Wenn man eine Gruppe von Menschen dazu bringt, dass sie gemeinsam essen und sie dann mit leichten Provokationen Grenzen überschreiten lässt, dann bilden die durch gemeinsame Grenzüberschreitungen ohne Alkohol kurzfristig Gemeinschaften, auch wenn sie sich vorher nicht kennen. Oder sie bauen Hierarchien ab für ein paar Momente, weil sie gemeinsam etwas tun, was sie normalerweise nicht tun.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Man kann Menschen am Boden sitzen lassen, man kann sie das Essen ausgraben lassen aus Erde, man kann ihnen ein bisschen was zumuten, indem man ihnen blaues Zuckerpulver aufs Essen streut und ihnen sagt, das ist Glyphosat. Man kann sich als Künstler vorher eingraben bis aufs Gesicht in der Erde und das Publikum bitten, von mir runter zu essen, Obst und Gemüse, das da rundherum liegt, da bei der Erde eine Frage zu stellen und so weiter und so weiter. Also da gibt es unzählige Möglichkeiten. Und dieser Moment, wenn Hierarchien kurz zerfallen und wenn sich Gemeinschaften kurz bilden, ist der Moment, in dem Menschen bereit sind, neue Inhalte aufzunehmen. Und das kann man dann nutzen. Und das machen wir am liebsten so, indem dann vielleicht sogar noch ein paar Wissenschaftlerinnen an Bord sind, die dann diese Inhalte lancieren. Weil Künstler, wir sind und bleiben Clowns. Wir dürfen fast alles sagen, aber wir sind Harlekine.
Was essen Sie am liebsten?
Kann ich Ihnen nicht sagen, weil das von meinem Tag abhängt. Vom Tag, von der Gesellschaft, vom Wetter, vom Ort, an dem ich bin. Ich würde in Indien nicht gerne Schnitzel essen.
Was essen Sie heute am Abend zu Hause vielleicht?
Heute am Abend esse ich nicht zu Hause, insofern weiß ich es nicht.
Martin Hapesreiter vom Duo Honey and Bunny bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint, über Sauberkeit als einen essentiellen Bestandteil von Zivilisation und die Zusammenarbeit mit österreichischen Kulturforen. Wer putzt denn bei Ihnen zu Hause? Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.